wenn wir morgens aufstehen, dann liegt es uns näher, darüber nachzudenken, was der Tag uns an Unangenehmen bringt, als zum Losungsbuch zu greifen oder mal in die Bibel zu gucken oder Gott zu danken für den neuen Tag. Darüber möchte ich jetzt ein Lied singen und euch bitten, dass ihr die letzte Zeile mit mir wiederholt. Gönn dir jeden Tag die stille Zeit, bevor du startest. Gott schlägt einen Grundton an, der klingt den ganzen Tag. Stärker ist er als der Missklang, den du nicht erwartest. Und übertönt das Wort, das dir schon auf der Zunge lag. Und übertönt das Wort, das dir schon auf der Zunge lag. So geht das, ja? Ich mach die erste Strophe nochmal. Gönn dir jeden Tag die stille Zeit, bevor du startest. Gott schlägt einen Grundton an, der klingt den ganzen Tag. Stärker ist er als der Missklang, den du nicht erwartest. Und übertönt das Wort, das dir schon auf der Zunge lag. Und übertönt das Wort, das dir schon auf der Zunge lag. Wenn du betest, macht der Herr dir die Probleme kleiner. Oder er vergrößert deine Kraft, dass du sie löst. Wenn man betet, weil man faul ist, hört da aber keiner. Doch Gott in seiner Liebe macht dir Beine, wenn du döst. Doch Gott in seiner Liebe macht dir Beine, wenn du döst. Manchmal siehst du keine Sonne mehr, da siehst du Sterne. Wie viel geht kaputt in einem kurzen Augenblick? Rückt auch mancher harte Schlag ein Ziel in weite Ferne. Doch was dich Christus näher bringt, das wirft dich nicht zurück. Doch was dich Christus näher bringt, das wirft dich nicht zurück. Jetzt ist das Lied zu Ende und wir singen jetzt noch das Lied Nummer 6, bevor der Tür mit seiner Predigt beginnt. Lied Nummer 6. Eins macht mich froh, ich bin in Gottes Hand.
Eins macht mich froh, ich bin in Gottes Hand, ich bin in Gottes Hand, das macht mich froh.
Nochmal die erste.
Eins macht mich froh, ich bin in Gottes Hand, ich bin in Gottes Hand, das macht mich froh. Eins macht mich frei. Er starb für meine Schuld, er starb für meine Schuld, das macht mich frei, eins macht mich neu. Er gibt mir seinen Geist, er gibt mir seinen Geist, das macht mich neu, eins macht mir Mut. Er gibt mir seine Kraft, er gibt mir seine Kraft, das macht mir Mut.
Hör mir einmal zu, pass auf. Luft, so viel wir mir auch geklaut.
Die Hälfte das Spiel, wir singen ein Lied. Es dürft ihr mal singen, Christus, wir preisen dich. Also, links fängt an, dann setzen wir rechts ein. Und bitte macht so viel und so laut ihr könnt, damit es mich hier vorne etwas nach hinten drückt.
Wir singen ein Lied. Wir singen ein Lied. Dir zur Ehre. Wir singen ein Lied. Wir singen ein Lied. Dir zum Lob.
Neulich oder morgen werden
allemal gefragt, gewogen und geprüft. Und dann geht's um dich und dann kommt es drauf an, ob du dich und den anderen belügst. Herr, hilf uns in unserer Angst, vor der Konsequenz ein Christ zu sein. Wir wollen etwas tun, wir wollen etwas tun, hilf uns dabei. Was wir dir sagten, sagen wir neu, Herr, wir wollen treu sein, um jeden Preis treu. Was wir dir sagten, sagen wir neu, Herr, wir wollen treu sein, um jeden Preis treu. Unser Standpunkt, der für alles bestimmend ist, soll Gott sein. Unsere Meinung soll er prägen zum Ja und Nein, er allein. Was wir dir sagten, sagen wir neu, Herr, wir wollen treu sein, um jeden Preis treu. Was wir dir sagten, sagen wir neu, Herr, wir wollen treu sein, um jeden Preis treu. An wem sonst kann Gott uns Wahrheit gemessen sein? Herr ist er, spricht und tut nicht der, was ewig und gültig bleibt. Ja, nur er. Was wir dir sagten, sagen wir neu, Herr, wir wollen treu sein, um jeden Preis treu. Was wir dir sagten, sagen wir neu, Herr, wir wollen treu sein, um jeden Preis treu. Wenn auch jeder Tag im Umbruch der Zeit vergeht, Jesus bleibt, er wird auch im Morgen sein, denn er war und ist, ja, er bleibt. Was wir dir sagten, sagen wir neu, Herr, wir wollen treu sein und jedenfalls treu. Was wir dir sagten, sagen wir neu, Herr, wir wollen treu sein und jedenfalls treu. Ich kann meinen Nachbarn nicht ertragen, denn mein Nachbar schlägt die Tür so laut. Doch Gott sagt, ich soll den Nachbarn lieben, denn er liebt den Nachbarn so wie mich. Ich kann meine Eltern nicht ertragen, denn sie fragen, wann kommst du nach Haus? Doch Gott sagt, ich soll die Eltern lieben, denn er liebt die Eltern so wie mich. Ich kann meinen Chef nicht mehr ertragen, denn mein Chef macht niemals pünktlich Schluss. Doch Gott sagt, den Chef auch soll ich lieben, denn er liebt den Chef so sehr wie mich. Ich will's nicht ertragen, denn die Kumpels werden nicht mehr rot. Doch Gott sagt, ich soll die Kumpels lieben, denn er liebt sie ebenso wie mich. Ich kann meine Frau nicht mehr ertragen, denn die Stimme meiner Frau klingt schrill. Doch Gott sagt, ich sollte sie auch lieben, denn er liebt sie ebenso wie mich. Ich kann manchmal niemand mehr ertragen, und am liebsten wäre ich ganz allein. Doch Gott sagt, ich soll den Nächsten lieben, er und ich und Gott, so soll es sein. Gott will neu beginnen. Mach Platz und auf, Gott fängt neu mit uns an. Mach Platz und auf, Gott will neu beginnen. Mach Platz und auf, Gott fängt neu mit uns an. Warum werden Fehler nicht ehrlich bekannt? Warum wird Schuld nicht beim Namen genannt? Nur da beginnt Gott, wo aufgeräumt wird. Gott beginnt neu, mach Platz räumt auf, Gott will neu beginnen. Mach Platz räumt auf, Gott fängt neu mit uns an. Mach Platz räumt auf, Gott will neu beginnen. Mach Platz räumt auf, Gott fängt neu mit uns an. Warum hat das Alte einen heiligen Schein? Soll Gottes Geist nicht der Wegweiser sein? Nur da beginnt Gott, wo aufgeräumt wird. Gott beginnt neu, mach Platz räumt auf, Gott will neu beginnen. Mach Platz räumt auf, Gott fängt neu mit uns an. Mach Platz räumt auf, Gott will neu beginnen. Mach Platz räumt auf, Gott fängt neu mit uns an. Warum hat das Neue einen heiligen Schein? Soll Gottes Geist nicht der Wegweiser sein? Nur da beginnt Gott, wo aufgeräumt wird. Gott beginnt neu, mach Platz räumt auf, Gott will neu beginnen. Mach Platz räumt auf, Gott fängt neu mit uns an. Mach Platz räumt auf, Gott will neu beginnen. Mach Platz räumt auf, Gott fängt neu mit uns an. Warum werden Zweifel nicht offen gesagt? Warum wird bei Fragen nicht endlich gefragt? Nur da beginnt Gott, wo aufgeräumt wird. Gott beginnt neu, macht Platz räumt auf, Gott will neu beginnen. Macht Platz räumt auf, Gott fängt neu mit uns an. Macht Platz räumt auf, Gott will neu beginnen. Macht Platz räumt auf, Gott fängt neu mit uns an. Macht Platz räumt auf, Gott will neu beginnen. Macht Platz räumt auf, Gott fängt neu mit uns an. Mach Platz räumt auf, Gott will neu beginnen. Mach Platz räumt auf, Gott fängt neu mit uns an.
Wach auf, mein Freund, es ist schon spät. Wer Gott nicht hört, verloren geht uns alle. Wach auf, mein Freund, es ist schon spät. Wer Gott nicht hört, verloren geht. Wenn Christus kommt, hält er Gericht. So wie du bist, verstehst du nicht. Wach auf, mein Freund, es ist schon spät. Wer Gott nicht hört, verloren geht. Nimm Jesus an, er macht dich frei. Vergib die Schuld und du wirst neu. Wach auf, mein Freund, es ist schon spät. Wer Gott nicht hört, verloren geht. So mancher meint, das hat noch Zeit, versäumt indes die Ewigkeit. Wach auf, mein Freund, es ist schon spät. Wer Gott nicht hört, verloren geht. Wenn Christus kommt, hält er Gericht, so wie du bist, bestehst du nicht.
Thank you.
einzelne Leid. Du wirst nie allein auf diesem Weg sein. Die Freunde sind hier und jede Weg mit dir. Nur ein einziger Weg.
Liebe Freunde, ich habe schon viele kennengelernt, die sich so als ganz gewaltige Revolutionäre gebärden. Mit Vollbart im Gesicht und voller Zuversicht entwarfen die weltveränderte Programme, solange sie jung gewesen sind. Als ich sie später wieder getroffen habe, da ist der Bart abgewesen. Gesichter meist feist und glatt. Trabi im Stall, Baby im Ställchen. Schrank, Wand. Man traut, wenn man solche Leute sieht, seinen eigenen Augen nicht. Der Revoluzzer von einst hängt im Sessel, frisst Salzstangen und hält Willi Schwabes Rumpelkammer für das größte kulturelle Ereignis im Leben eines DDR-Bürgers. Auch unser Freund Mose ist bürgerlich geworden. Der Revolutionär, der politische Gegner totgeschlagen hat, beschäftigt sich neuerdings mit friedlicher Schafzucht. Ich habe euch in den letzten Predigten erzählt, wie der Mose aufgestiegen ist vom Findelkind zum ägyptischen Prinzen. Und dann hat er einen Ägypter totgeschlagen und von da an ging es bergab. Hinter den Bergen in der Wüste muss er sich als Flüchtling verstecken. Soweit habe ich es euch erzählt bis vor 4 Wochen. Heute geht es weiter, zweites Buch Mose mit dem Kapitel 3. Es sind inzwischen ganze 40 Jahre vergangen und aus dem zornigen jungen Mann, der leidenschaftlich für die Freiheit kämpfen wollte, da ist ein sesshafter Bürger geworden, der seine Ruhe haben will. Der Mose hat geheiratet, er hat einen Sohn, er hat seine Filzschuhe angezogen, er bereitet sich auf einen gemütlichen Lebensabend am häuslichen Herd vor. Mit der großen politischen Karriere war es also Essig, da hat er sich ins Privatleben zurückgezogen. Außer einer Runde Skat mit Sohn und Schwiegerpapa spielt sich bei Mose nichts mehr ab. Mose steht auf dem Abstellgleis. Gott hat ihn dorthin gestellt, zum Dampf ablassen, damit der Hitzkopf, der anderen Leuten die Köpfe abschlägt, mal ruhiger wird, damit er sich abkühlt. 40 Jahre Abstellgleis, man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet, vor allem für einen solchen Typ wie Mose. Einer der bedeutendsten Männer der Weltgeschichte, für den in Ägypten so viel zu tun wäre zur Befreiung seines Volkes, der versauert bei Hammelkotelett und Ziegenkäse, vergeudet seine besten Mannesjahre als Schafhirte in der Wüste. Die weite Wüste hat einen ziemlich engen Horizont. Wenn man da 40 Jahre lang Schafe gehütet hat, da erwartet man vom Leben nicht mehr allzu viel. Und gerade da, als es der Mose nicht erwartet, da holt Gott ihn aus der Versenkung, zerrt ihn wieder ins Rampenlicht der Weltgeschichte. Der Tag, an dem das passiert, geht los wie jeder andere auch. Frühstück, nach dem Aufstehen, dann schnappt er sich seine Klamotten, ein routiniertes Winke-Winke seiner lieben Gattin, streichelt dem Sohn über den Kopf, und dann marschiert Papa Mose ab. Er hat vor sich einen langen Arbeitstag, hinter sich die Schafherde vom Schwiegervater, unterm Arm die Plastetüte mit dem Frühstück, Hammelkotelett und Ziegenkäse. Wie gesagt, 40 Jahre immer dasselbe. Öde, eintönig, langweilig. So geht das nun seit 4 Jahrzehnten Tag um Tag. Und da passiert nun wirklich mal was Neues. Es passiert endlich mal etwas. Und zwar etwas ganz Außergewöhnliches, etwas Sensationelles, was der Mose noch nie erlebt hat. Als er zu dem Berg Sinai kommt, da sieht er einen Dornbusch. Und dieser Dornbusch, der brennt lichterloh. Aber, und jetzt kommt's, der brennt, ohne zu verbrennen. Das kriegst du dir mal näher an, sagt sich Mose. Und aus purer Neugier geht er näher ran. Er leistet sich also einen Abstecher von seinem geplanten Weg. Er kraxelt hin zu dem Busch und da passiert es. Da begegnet ihm Gott. Das war ja nun das Letzte, was der Mose erwartet hätte. Der war ja nicht auf der Suche nach Gott, er war auf der Suche nach Grünfutter. Und der brennende Dornbusch, also ein Busch, der brennt, ohne zu verbrennen, der war für ihn ja weiter nichts als so eine Kuriosität am Wegrande. Genauso wie für viele heute die Kirche weiter nichts ist wie so eine Kuriosität am Wegrand. Wenn man höchstens mal aus Neugier reinguckt, einfach um mal zu sehen, was das eigentlich ist. Etwas, was stirbt, ohne abzusterben. Denn dass die Kirche auf dem Aussterbeetat steht, das steht ja fest. Zumindest in manchen Büchern steht das so geschrieben. Nach der Theorie müsste die Kirche längst tot sein. Aber in der Praxis ist die einfach nicht tot zu kriegen. Im Gegenteil, statt endlich mal an Altersschwäche zu sterben, da wird die alte Dame täglich aktiver und attraktiver. Gerade in unserer Zeit, in unseren Tagen, auch in unserem Land, da laufen mir ausgerechnet die Jugendlichen hinterher. Und immer mehr Leute fragen sich, wieso ist denn die Kirche eigentlich überhaupt noch da? Und immer öfter kommen welche, zum Beispiel beim Festival, jetzt zu Pfingsten oder hier in diesem Jugendgottesdienst, die kommen einfach mal in die Kirche rein, nur aus Neugierde, aus purer Neugierde, bloß um mal zu sehen, was da eigentlich dahinter steckt. Na, Gott steckt dahinter, liebe Leute. Was denn sonst? Hinter diesem Gottesdienst steckt doch nicht die ausgeklügelte Psychologie von Dr. Lehmann, sondern die einfache Wahrheit vom Ralf, die wir eben zusammen gesungen haben. Weil Jesus lebt. Das ist das ganze Geheimnis. Weil Jesus lebt, deshalb stirbt die Kirche nicht aus. Auch wenn ihr Tod noch so oft prophezeit worden ist oder gewünscht worden ist oder als eine wissenschaftliche Tatsache hingestellt wird. So viel hat der Mose damals von der Wissenschaft auch schon verstanden, dass der genau wusste, etwas, was brennt, müsste eigentlich verbrennen und dann tot sein. Aber als er sieht, dass der Busch eben nicht verbrennt, da folgert er nicht messerscharf, das nicht sein kann, was nicht sein darf, sondern er geht die Sache wissenschaftlich an, er geht mal hin. Er prüft es mal selber nach. Er klopft auf den Busch. Und wer steckt dahinter? Gott. Wäre der Mose seinen stur ausgetretenen Trampelpfad weitergelaufen, der wäre glatt an Gott vorbeigegangen. Aber er schert aus. Er leistet sich einen Abstecher vom vorgeschriebenen Wege. Er überwindet sein Vorurteil. Heute haben viele eine Weltanschauung, die besteht aus lauter Vorurteilen. Zum Beispiel, Gott ist tot, Kirche stirbt aus, Glaube ist was für Rentner. Ich möchte dir raten, lass solche Vorurteile mal sausen. Verlass die vorgeschriebenen Denkwege. Lass dich nicht von anderen überzeugen, überzeuge dich selber. Übernimm nicht einfach eine Weltanschauung, sondern schau du dir die Welt mit deinen eigenen Augen an. Eine Weltanschauung, die dir nicht erlaubt, dir die Welt mit deinen eigenen Augen anzusehen, die degradiert sich selber zur Froschperspektive. Du musst dich selber überzeugen, du musst deine eigenen Erfahrungen sammeln, du musst selber nachprüfen. Der Mose wäre auf dem Abstellgleis gefahren bis ans bittere Ende, wenn er nicht mal den Abstecher zu dem Dornbusch gemacht hätte. Denn die Begegnung am Dornbusch, das ist die Stelle, wo Gott ihn vom Abstellgleis wieder auf die Hauptstrecke bringt. Ich benutze heute hier Bilder aus dem Eisenbahnwesen, weil heute der Tag des Eisenbahners ist, damit ihr euch besser daran erinnern könnt. Ja. Also ich sage, der Mose wird vom Abstellgleis auf die Hauptstrecke gesetzt mit Volldampf. Er muss jetzt in die Hauptstadt fahren, wo der Pharao lebt. Der Mose bekommt jetzt erst sein eigentliches Lebensziel gestellt. Jetzt an diesem Tage geht für Mose das neue Leben erstmal richtig los. Gott hat den Mose also nicht vergessen. Im Gegenteil, er hat mit ihm noch sehr viel vor. Und dich hat Gott auch nicht vergessen. Er hat mit dir auch etwas vor. Auch wenn du dir vielleicht so vorkommst, als ob du schon auf dem Abstellgleis wärst. Und als ob bei dir in deinem Leben schon alles bereits festgefahren wäre. Vielleicht hat Gott dich tatsächlich auf dem Abstellgleis geschoben. Vielleicht hast du auch, genau wie Mose, in Gottes Plänen rumgepfuscht. Und vielleicht musst du auch wie Mose erstmal ruhig werden und anfangen, dich nach Gottes Plan zu richten, denn auch für dein Leben hat Gott einen Plan. Und wenn du den nicht erkennst und wenn du den nicht anerkennst, dann geht dein Leben schief. Vielleicht ist dieser Gottesdienst die Station in deinem Lebensweg, wo du wieder auf die Hauptstrecke kommst. Also endlich mal wieder zur Hauptsache kommst, nämlich zu einem Leben, zum Dienst für Gott. Ich kann dir bloß sagen, die Weichen hat Jesus für dich gestellt. Und wenn du ihm nachfolgst, dann wirst du erleben, dass es auch für dich ein neues Leben gibt. Der Mose hatte mit dem Leben praktisch schon abgeschlossen. Der hat schon lange keine Zukunftspläne mehr gemacht. Diesen Hitzkopf, der darauf brannte, andere Leute kalt zu machen, den musste Gott auf Eis legen, 40 Jahre lang. Und als er ihn dort abgekühlt hat, als er ihn kalt gestellt hat, diese lange Zeit, da tritt Gott ihm als Feuer entgegen. Der Mose sieht den brennenden Dornbusch. Und das Unheimliche und das Unbegreifliche des Feuers, das wird zu einem Symbol für die Gegenwart Gottes. Im Vers 4 heißt es, da rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose. Der Mose bleibt wie angewurzelt stehen. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, der ist ja nicht in so einer Menge wie ihr, sondern der ist weit weg von zu Hause, ganz allein, in einer tiefen Einsamkeit, in der Wüste am Berg Sinai. Und um ihn herum ist weiter nichts als Wind und Sand und die Tiere. Und da ruft ihn einer mit seinem Namen. Er erschrickt zu Tode. Hier ist einer, der mich kennt, der was von mir will. So ist das schon manchem gegangen, der bloß mal zufällig in eine Kirche reingekommen ist. Da sitzt du nun einsam hier in der großen Masse und plötzlich fühlst du dich angesprochen. Auf einmal merkst du, die reden hier nicht von verstaubten Sachen, hier geht es nicht um andere, hier geht es um mich, der redet von mir. Die Leute, die in den Bänken um dich herum sitzen, die kennen dich nicht. Aber Gott kennt dich. Der kennt deine Vergangenheit und deine Situation, in der du jetzt bist. Er kennt deine Zukunft. Er kennt dich und er ruft dich. Da rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Das ist genau die Antwort, die Gott auch von dir erwartet. Das ist egal, wie dein Leben aussieht. Und das ist egal, ob du wie Mose ein Mörder bist, zum Beispiel eine Abtreibung hinter dir hast. Es ist egal, ob du 40 Jahre oder 4 Jahre ohne Gott gelebt hast. Heute ruft er dich. Ich weiß nicht, zum wievielten Male er dich heute ruft. Ob es das erste Mal ist in deinem Leben oder ob es das letzte Mal ist in deinem Leben. Ich weiß nur, er ruft dich. Und ich möchte dich fragen, willst du ihm denn nicht endlich die Antwort geben, auf die Gott schon lange wartet? Die Antwort, die Mose hier gibt, nämlich, hier bin ich. Du kannst doch dein Versteckspiel aufgeben. Du kannst deine Vorurteile aufgeben. Du kannst dein altes Leben abgeben. Du kannst deine Schuld abgeben. Wirf dich doch Jesus einfach in die Arme und sag, Herr, hier komme ich, da bin ich. So, mit diesem Satz fängt Glaube an. Glaube bedeutet nicht, dass du erst alles genau wissen musst, was mit Gott zusammenhängt. Da kannst du lange warten, bis du alles begriffen hast. Glaube heißt einfach gehorchen. Mit einem Schritt des Gehorsams geht der Glaube los. Der Mose, der hatte keine Ahnung, was ihm bevorsteht. Der wusste nicht, was die nächsten Stunden bringen. Er wusste auch nicht, was die nächsten Jahre bringen. Er weiß nur eins, es geht hier um mich. Ich bin hier gefragt. Und mich meint Gott und mich ruft er. Und deshalb sagt Mose, da hast du mich, hier bin ich. Als Mose sich zur Stelle meldet und sagt, hier bin ich, da spricht Gott zu ihm, tritt nicht näher, sondern zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Weißt du, wenn du Gott begegnest, kannst du nicht so gemütlich weitermarschieren wie bisher. Da hebst dich einfach aus deinen alten Latschen, da kriegst du vollkommen neue Stand- und Gesichtspunkte. Als Mose dem lebendigen Gott begegnet, so heißt es hier, da verhüllte er sein Haupt, weil er sich fürchtete, Gott anzuschauen. die Respektlosigkeit und die Kumpelhaftigkeit, mit der manche Leute heute so von Gott reden und mit Gott reden, die zeigt bloß, dass die gar nicht wissen, wer Gott ist. Als der Mose zum ersten Mal der Wirklichkeit Gottes begegnet, da erschrickt er. Wenn wir von unseren Gotteserfahrungen reden, da reden wir meistens nicht vom Erschrecken, sondern da reden wir meistens davon, dass es schön gewesen ist. Das war eine schöne Predigt. Das war eine schöne Abendmahlsfeier. Das war ein schöner Gottesdienst. Freunde, solange unser Jugendgottesdienst weiter nichts ist als schön, da ist er auch weiter nichts wert. Ich möchte jedenfalls ganz was anderes als euch hier einen schönen Gottesdienst bieten. Ich möchte, dass ihr vor der Majestät Gottes erschreckt, dass ihr eure Sünde erkennt, dass ihr Gottesfurcht empfindet, dass ihr mit eurem oberflächlichen christlichen Getue und eurer Jesus-Tändelei aufhört, dass ihr euch bekehrt, dass ihr zu ihm kommt und sagt, hier bin ich, da hast du mich, verfüge über mich. Ich leide darunter, dass dieser Gottesdienst immer mehr zu einem großen Happening wird und sich immer weniger hier bekehren. Du verstehst die Sache nicht richtig, wenn du nicht begreifst, dass Gott hier etwas von dir will. Er will deine Entscheidung. Er will deine Bekehrung. Er will von dir hören, hier bin ich. Nachdem der Mose gesagt hat, ich stehe dir zur Verfügung, hier bin ich, da hast du mich. Dann, erst dann, eröffnet Gott ihm seinen Plan. Manche machen das nämlich genau umgedreht. Die sagen erst, Gott soll mir den Plan meines Lebens zeigen und dann werde ich entscheiden, ob ich zu Gott Ja oder Nein sage. So geht das nicht. Sondern erst musst du zu Gott einmal, wenn er dich ruft, Ja gesagt haben. Und wenn du sagst, ja Herr, du hast mein Leben, du sollst bestimmen, ich will dir folgen, dann wird dir Gott den Plan, der für dein Leben besteht, eröffnen. So ist es hier bei Mose. Nachdem Mose gesagt hat, hier bin ich, da sagt Gott, Vers 6, weil denn nun das Geschrei der Kinder Israel vor mich gekommen ist und ich außerdem ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie unterdrücken, so geh jetzt hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. Bevor er diesen Satz sagt, da sagt Gott erst einmal, wer er selber eigentlich ist, um dem Mose klarzumachen, wer da mit ihm redet. Und stellt sich ihm vor und sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Wir alle kennen ja Gott zunächst einmal als Gott unserer Väter. Erst hören wir andere von Gott reden, bevor wir selber an ihn glauben. Aber dieses Wissen vom Glauben anderer ist ja noch kein persönlicher Glauben, auch wenn wir von Kindesbeinen an diesen Glauben schon haben. Und deswegen muss im Leben eines jeden Menschen einmal der Moment kommen, wie ihn hier Mose erlebt, wo wir begreifen, dieser Gott, von dem die anderen reden, mein Vater, meine Mutter, der Pfarrer, die Freunde, das ist auch mein Gott. Irgendwann muss es mal sozusagen schnappen, wo du begreifst, dass aus dem Wissen, dass es einen Gott gibt, die Erkenntnis werden muss, dass er sich mit dir abgibt, dass er dich liebt, dass er dich haben will, dass er dein Gott ist. Der Mose war kein unbeschriebenes Blatt, der hatte ja fromme Vorfahren, er hatte gläubige Eltern, der hatte viel von Gott gehört. Aber das ist ein ganz enormer Unterschied, ob du viel von Gott gehört hast oder ob du ihm gehorchst. Ob du sagst, ich glaube, dass es einen Gott gibt, oder ob du sagst, mein Herr und mein Gott. Wenn du das sagst, mein Herr, mein Gott, hier bin ich, dann bist du ein echter Christ. Das ist der Unterschied zwischen einem Nichtchrist und einem Christen, zwischen einem Bekehrten und einem Unbekehrten, zwischen einem toten Christen und einem Wiedergeborenen. Dass du sagst, Herr, mein Leben soll dir gehören. Und auch wenn du seit deiner Taufe schon zu Gott gehörst, du bist erst dann ein Christ, wenn du irgendwann dein Leben bewusst Gott auslieferst und sagst, hier bin ich, jetzt bestimme du über mich. Als Mose sich ihm ausgeliefert hat, gibt Gott ihm seinen Plan zu erkennen und sagt, du gehst jetzt zum Pharao und du wirst mein Volk in die Freiheit führen. 40 Jahre früher, da hätte der Mose in diesem Moment sich aufgeregt und gesagt, lieber Gott, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für dich, dass du auf den richtigen Mann getippt hast. Ich bin der geborene Retter Israels. Geht seinen Gang. Und auch jetzt hätte er ja sagen können, lieber Gott, das wird die höchste Zeit, dass du endlich an mich denkst. Obwohl du das schon viel früher hättest haben können. Ich war ja schon vor 40 Jahren bereit, für dich zu handeln. Aber genau das sagt der Mose nicht. Die 40 Jahre Schulzeit in der Wüste, die sind ja nicht umsonst gewesen. Der Mose ist nicht mehr der Revoluzzer, der sich zutraut, die Freiheit mit einem Totschlag einleiten zu können. Und er ist nicht mehr der Gewaltpolitiker, der denkt, er könnte Weltgeschichte machen, ohne nach Gottes Plan zu fragen. In 40 Jahren ist Mose ganz bescheiden und ganz ruhig geworden. Und deshalb sagt er jetzt nicht, ich bin der Mann, der den Freiheitsmarsch anführen kann, sondern ganz bescheiden sagt er zu Gott, wer bin denn ich, dass ich zum Pharao gehen und die Kinder Israel aus Ägypten führen soll? Diese Antwort, diese bescheidene Antwort, die beweist, dass er der richtige Mann ist. Denn bloß mit solchen Menschen, die begriffen haben, dass sie mit ihrer eigenen Kraft nichts können, die sagen, wer bin denn ich? Bloß mit solchen Menschen kann Gott etwas Großes tun. Und deshalb gibt Gott ihm auf die Frage, wer bin denn eigentlich ich, dass ich sowas tun könnte? Gibt er eine kurze, knappe Antwort. Vers 12, Gott sagt, ich will mit dir sein. Und das heißt, du mit deinen Kräften, du wirst sowieso nichts schaffen. Aber ich, so sagt Gott, werde dir Kräfte geben. Und weil ich dir Kraft gebe, deshalb wirst du es schaffen. Ich werde mit dir sein. Und eigentlich kann man ja wirklich nicht mehr verlangen, als dass der große Gott zu uns Menschen sagt, ich werde mit dir sein. Dem Mose genügt das immer noch nicht. Mose verlangt mehr. Er fragt sich, wer ist denn eigentlich dieser Gott? Er will es ganz genau wissen. Wenn ich einen Menschen vor mir habe, von dem ich nicht weiß, wer es ist, da will ich seinen Namen wissen. Wenn ich seinen Namen kenne, da kann ich ihn anreden. Da kommt es zu einem persönlichen Kontakt. Da komme ich ihm näher. Mose will den Namen Gottes erfahren. Er fragt ihn schlankweg, wie heißt denn du eigentlich? Die Antwort, die Gott ihm gibt, ist ein Rätsel geblieben bis zum heutigen Tage. Gott sagt zu ihm, ich heiße Yahweh. Das hat man früher anders ausgesprochen, falsch, Jehova. Das ist Hebräisch. Und das heißt so viel wie, ich bin, der ich bin. Man könnte auch übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde. Es hat noch kein Theologe geschafft, bis zum heutigen Tage, diesen merkwürdigen Namen eindeutig zu deuten. Und ich will es gar nicht erst versuchen. Mir reicht das schon, dass Gott überhaupt einen Namen hat. Dass er einen Namen hat, mit dem ich ihn anreden kann. Der Name, der Inhalt, ich bin, der ich bin, das ist ja keine philosophische Seinsaussage. Wenn Gott für dich ein philosophisches Problem ist, kriegst du sowieso nie raus, wer da eigentlich dahinter steckt. Gott hat uns seinen Namen nicht gegeben, damit wir darüber philosophische Spekulationen anstellen. Sondern er gibt uns den Namen, damit wir den Namen benutzen, damit wir ihn anreden. Denn Gott kommt auf den persönlichen Kontakt an zwischen dir und ihm. Und weil wir nicht mehr zur Zeit des Alten Testamentes leben, da brauchen wir Gott auch nicht mehr mit seinem hebräischen Namen anzureden. Sondern inzwischen hat Gott uns einen ganz anderen Namen gegeben. Den Namen von Jesus, von dem es in der Apostelgeschichte heißt, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden. Und beim Propheten Joel im Alten Testament, da lesen wir, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wenn du also sagst, Jesus, hier bin ich, da bist du gerettet. Ich frage dich, es ist wichtig, dass du eine Antwort darauf geben kannst für dich. Ich frage dich, bist du gerettet? Hast du ihn schon einmal angeredet?